Willkommen zurück und jetzt der Brief von Frau Walker. Lieber Herr Doktor, seit Sie da waren, ist all das, was seit vielen Jahren nicht mehr angerührt worden ist, wieder in mir aufgewacht. Es hat eine Zeit gegeben, in der ich nicht einmal in den Gedanken daran geraten durfte. Aber nun ist es doch fast gut, dass es einmal wieder geschehen ist, und ich will Ihnen noch weiter Bericht geben. Mit der Feder geht es ein wenig leichter als mit dem Mund. Denn wenn ich so vor meinem Blatt sitze, habe ich Zeit zu warten, bis Sie noch einmal kommen, verweilen und dann weitergehen. Die Menschen aus diesen Jahren, und ich denke, solange ich jetzt von Ihnen schreibe und solange Sie von Ihnen lesen, dann morgen oder übermorgen, solange sind Sie wieder wirklich da. Freilich, ich weiß, ein richtiger Brief wird es nicht werden. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich so gut wie gar nichts von den Juden gewusst habe. Erst dadurch, dass ich an jedem Freitagabend diesen ganzen Jammer vor die Füße geworfen bekam, erfuhr ich von ihnen. Und ich begriff, wohin man gehört und merkte, was man tun muss. Was man tun müsste, und ich meine eigentlich tun müsste, das habe ich dann bald gewusst. Aber dieses Eigentliche haben wir ja alle nicht getan. Gereicht hat es uns, wenn es gut ging, nur eben zum Tropfen auf den heißen Stein. Es konnte geschehen, dass man von einem Urlauber ein paar Fleischmarken geschenkt bekam und die teilte man dann auf am Freitagabend, sodass der eine oder andere einen Schnipfel mehr bekam, mehr als das winzige wenig, das ihm auf die erbärmlichen Lebensmittelkarten zustand. Diese Karten, wenn sie einem so Woche für Woche durch die Hand gingen, lernte man sie lesen wie ein Buch. Da war eine Karte, die unterschied sich von den anderen dadurch, dass eine kleine Zulage, eine Handvoll Graupen vielleicht oder 100 Gramm Teigwaren, erworben werden konnte, aber wie teuer war derlei Bettelbrot bezahlt. Der Mann, dem sie zustand, war in eine Waffenfabrik verpflichtet, schön beschäftigt also mit der Herstellung von Munition. Und wofür brauchte man die Munition? Für den Schicksalskampf, wie man es nannte, aber auch für die Massenerschießungen drüben im Osten. Und der, der die Munition hier drehte, der hat das gewusst. Oder zwei Kinderkarten wurden mir über den Tisch hingereicht. Aber ich sah nicht die Karten mit den vielen leeren Feldern, sondern ich sah die Kinder selbst, das verstoßene Leben. Jedes steht allein in seinem Hinterhof und keines begreift, warum die Spielkameraden so fremd tun. Komm, komm spielen. Und dann die andere Stimme, meine Mutti hat gesagt, ich darf nicht mehr mit dir spielen. Deutsche Jungs spielen nicht mit einem Judengör, hat sie gesagt. Eines Tages ist eine wüste Zeichnung auf die Schulbank gelegt und ein Wort ist in der Klasse ein Schimpfwort. Schickse, sagt man, Kinder sind grausam und der Stürmer am schwarzen Brett hat längst dafür gesorgt, dass schon die Jüngsten Bescheid wissen. Und dann ist da der alte Mann, der gar nichts mehr versteht. Er braucht eine ganze Zeit, bis er die Karte in seiner Tasche gefunden und auseinandergefaltet hat. Immer wie erstaunt sieht er umher und halb lächelnd, aber dieses Lächeln schneidet einem in die Seele. Deutsch, gut, Deutsch, nix Bese, sagt er zu mir, in dem Tonfall von Jens Dochau, mir treibt es die Tränen in die Augen und ich sage nicht, was ich denke. Deutsch, böse. Lieber Herr Doktor, Sie sagen nicht, die Frau Walker fantasiert. Ich fantasiere nicht, ich sehe nur. Ich sehe Sie vor meiner Auslage stehen, Ihre 8 und 10 und 12 Frauen und Kinder und Greise. Die jüngeren Männer sind ganz selten geworden. Ich lerne Ihre Namen und aus den Gesichtern lese ich. Ob ich das Richtige lese, weiß ich nicht, aber wer lange liest, lernt ja wohl lesen. Wie sind Sie denn nun, Ihre Juden vom Freitagabend? Fragte man mich da und dort einmal. Sind Sie nicht eben doch eine fremde Herde und finster? Und ungepflegt, fremd? Auch fremd, ja, auch ungepflegt, aber pflege sich einer ohne genügend Seife, ohne Waschmittel, ohne Spinnstoffe, ohne frisches Leder. Und finster? Nein, finster nicht, nur traurig. Ich muss an die Kinder denken, die beiden ersten, die an einem Abend für eine halbe Stunde in meinem Wohnzimmer saßen, in eben dem Zimmer, in dem ich neulich mit ihnen sprach. Ich hatte gemerkt, dass zwei Mütter noch andere Besorgungen zu machen hatten und dass die Kinder schon fast zu müde waren zum Mitgehen. Die Kinder können ja hier warten, bis sie zurückkommen, hatte ich zu den beiden Frauen gesagt und dabei die Tür zu diesem kleinen Zimmer geöffnet. Setzt euch schön, sagte ich zu den Kindern, und dann dauerte es eine ganze Weile, bis ich nach ihnen schauen konnte. Man musste sich sputen in den beiden Abendstunden, damit alle bedient wurden, in den ersten Monaten wenigstens. Später, aber davon erzähle ich Ihnen noch. Endlich gab es einen freien Augenblick und ich schaute zu den Kindern hinein. Da saßen sie miteinander auf ein und demselben Stuhl und regten sich nicht. Ich schnitt ein Stück Kriegskuchen zurecht, manchmal hatte man etwas dergleichen im Hause. Sie sahen mich ungläubig an, als ich ihnen den Teller bot. Teilt's euch. Die Mütter kamen zurück, die Kinder wurden gerufen, sie gaben mir nicht die Hand, die Mütter nur sahen mich lange an, fast feindselig, dachte ich, ist dieser Blick. Aber was wissen wir? Ob sie mir fremd seien, hatte man mich gefragt, die Juden vom Freitagabend. Aber verstehen Sie, Herr Doktor, das habe ich ja schon geschrieben, Sie müssen verstehen, dass sich mir die Fäden verwirren. Ja, auch fremd. Aber am liebsten hätte ich doch, wenn man so mitleidig und misstrauisch von meinen Juden zu mir sprach, geantwortet, ja, meine Juden. Von den anderen Besuchern, die so plötzlich zuweilen auftauchten, habe ich Ihnen auch schon erzählt. Solange sie da waren, sprach keiner von meinen Kunden mehr als das unbedingt Notwendige, aber es gab Freitage, an denen keine Streife des Weges kam, und da redeten sie dann mit mir. Ich habe sie nicht aufgefordert dazu, aber ich habe mich auch nicht taub gestellt. Ich wusste nur, sie müssen einen haben, der zuhört, auch wenn er nicht helfen kann. So fing das an. Dann kam die Sache mit dem Einwickelpapier. Frau M., ich weiß Ihren Namen noch, verzeihen Sie, dass ich auch jetzt nur noch eine Abkürzung wähle. Damals musste man immer mit Abkürzungen umgehen. Frau M. war eine von den vornehmsten Frauen aus meiner Freitagabendkundschaft und zugleich eine von den herbsten, wenn man hier von Herb reden kann. Zu einer Zeit, da die meisten Käufer schon fast vertraut mit mir umgingen, redete sie nie ein Wort, das sie nicht unbedingt sprechen musste, mit mir. Es war so, dass ich ihre Stimme kaum kannte, bis zu dem Tag, da sie mich ganz unversehens dann mit einem richtigen Satz ansprach. Meine Schwägerin kommt nachher, sagte sie, sie nimmt meine Portion mit. Heben Sie's bitte auf und, sie zögerte einen Augenblick, und wickeln Sie das Fleisch da hinein. Und dabei zog sie ein Stück graues Packpapier aus ihrer Tasche. Ich wollte entgegnen, lassen Sie, es ist nicht nötig, an Einwickelpapier fehlt mir's nicht. Da sagte sie, bitte, und es war ein so strenges Bitte, dass ich nur nicken, das Papier nehmen und zur Seite legen konnte. Die Schwägerin kam nicht an diesem Tag und das graue Papier lag nach Ladenschluss noch da. Ich nahm es zur Hand und wollte eben nach dem Wunsch von Frau M. das Päckchen zurichten, da entdeckte ich auf dem grauen Papier geschriebene Worte. Ich las, Sigi ist fort, Theresienstadt, Block 18, schreibst du ihm, Grüße M. Habe ich schon erzählt, dass Frau M. beim Hinausgehen sich umgewendet und vielen Dank zu mir gesagt hatte, ganz laut die Worte, vielen Dank? Am folgenden Freitag, ich war in Unruhe wegen dieser Sache, kam die Schwägerin. Ich musste sehr vorsichtig sein an diesem Tag, die Besucher waren da und ich fühlte mich, man fühlt ja so etwas, mehr als sonst beobachtet. Ich nützte einen Augenblick, indem die zwei SS-Männer miteinander sprachen und sagte, Ihre Schwägerin hat das letzte Mal ihre Zuteilung nicht mitgenommen. Sie hatte mich gebeten, ihre Portion für sie aufzuheben. Kommt Frau M. wohl heute selbst? Sonst könnte ich Ihnen noch etwas mitgeben. Ich habe es so notiert. Wenn die Burschen nur nicht auf uns aufmerksam werden, dachte ich, und das Herz schlug mir am Hals. Frau M. brauchte ihre Portion nicht mehr, sagt die Schwägerin ganz rasch. Und eine winzige Bewegung der Hand zum Hals hin ließ mich alles erraten. In solcher Sprache redete man damals miteinander. Ich wusste nun, man hat den Mann geholt, die Frau gibt der Schwester des Verschleppten mit einem Satz noch Bescheid, dann geht sie hin und nimmt sich das Leben. Haben die Aufpasser wirklich auch diese Handbewegung der Frau nicht gesehen? Dem Himmel sei Dank, sie haben nichts gesehen. Sie gehen zur Tür und verabschieden sich, wie sie es zu tun gut fanden. Juda, verrecke, schmettern sie und dann Heil Hitler. Jetzt denke ich daran, wie merkwürdig es war, dass sie unter sich kaum miteinander sprachen, so als hätte die allgemeinsame Angst sie auch einander entfremdet. Und wirklich sah es zuweilen so aus, als misstrauten sie sich wechselseitig. Eine Zeit lang hatte ich sogar den Verdacht, an der Verschleppung des Rabbiners sei einer aus ihren eigenen Reihen beteiligt gewesen. Lieber Herr Doktor, man konnte von dem Platz hinter dem Ladentisch aus damals wirklich in die Welt hineinsehen, richtig in die Welt, in der alles vorkommt, das Beste und das Böseste. Der Doktor Ehrenreich wird es auch gewusst haben, dass alles möglich ist, dass man nicht einmal mehr bei den eigenen Leuten ganz sicher sein kann, aber er hätte freilich nichts anderes tun können als das, was er tat. So viel für heute. In der nächsten Episode dann der zweite Teil des Briefes von Frau Walker. Bis dahin und bleibe behütet.